Wir haben heute einen Psalm, den wir uns einmal vornehmen wollen. Ihr könnt ihn auch zu Hause vollständig lesen. Aber ich lese mal bloß die ersten beiden Verse aus diesem Psalm. Und zwar ist das Psalm 91, euch sehr gut bekannt, Vers 1 und 2. Wir wollen die Präsentation dazu sehen. Danke, dass das klappt. Ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Wenn ihr zu Hause diesen Psalm lest, dann werdet ihr merken, es geht um ein sehr vertrautes und ein sehr enges Verhältnis, was der Psalmdichter mit seinem Gott hat. Und er will das nicht nur seinem Gott sagen, er drückt das eben auch aus in diesem Lied, in diesem Gedicht, in diesem Psalm für sein Umfeld. Die sollen mit Anteil haben an dem, was an Gedanken, was in ihm geboren wurde, um Gott zu ehren. Also ein freundschaftliches, liebevolles Verhältnis, das uns beeindrucken kann und vorbildlich für uns auch ist. Schon die ersten beiden Verse, da verwendet der Psalmist ja drei besondere Eigenschaften oder Charakterzüge Gottes. Nämlich er ist oder er gleicht einem Schirm, einem Schatten und natürlich der Burg oder, wie es auch andere übersetzen, einer Festung. All diese drei Beschreibungen, sie bedeuten ja für uns etwas Wesentliches, nämlich Gott ist Schutz, Gott ist Zuflucht und er ist gegeben auch zu unserer Bewahrung. Und das alles, das bewährt sich im Alltag. Damit sollten wir rechnen. Es ist also jeder eingeladen, unter diesen Schutz, unter diese Wirklichkeit Gottes sich zu bergen. Das erste und nächste Bild wollen wir uns anschauen. Der Schirm, er bezeichnet ja die Sicherheit, man könnte sagen, vor dem Wind, dem Hagel, dem Regen oder vor schweren Wetterkapriolen. Wir denken ja alle mit an Mosambik, wo jetzt auch diese Flutkatastrophe sich niedergeschlagen hat. Furchtbar. Tausende von Menschen sind obdachlos geworden und viele sind bis heute noch nicht erreicht und haben kein gesundes Trinkwasser, keine Nahrungsmittel, die Ernte ist vernichtet. Wir merken also, es gibt Katastrophen, die gehen uns Menschen an die Nieren. Und trotzdem denke ich, Gott hat Bewahrung und Gott schützt und Gott hilft. Und ich habe ein Zeugnis jetzt gehört von einem jungen Mann, dessen Haus auch zerstört ist, der es aber wieder aufgebaut hat, erstmal ganz provisorisch und dann mit einem Wellblechdach gedeckt hat von dem, was aus dem Nachbarhaus zerstört wurde. Und er sagt, ich bleibe hier an meinem Ort, um mitzuhelfen, die Flut zu bewältigen. Also ein starker junger Mann, vielleicht ist er sogar ein Christ, ich weiß es nicht. Wie er aber da Hoffnung hat, Hoffnung in dieser Katastrophe. Das nächste Bild. Der Schatten wiederum ist auch ein Schutz vor der sengenden Sonne im Orient. Die heißen Länder, die richten sich ja danach, oder die Menschen in diesen Ländern, dass der Tagesrhythmus ausgerichtet wird nach den Temperaturen. Mittags gibt es diese Siesta, also die Mittagsruhe. Im Schatten verbringt man sie. Und Schatten ist sowas wie lebensnotwendig für diese Menschen. Schon in Spanien wird es ja so eingehalten, diese Siesta, diese Mittagsruhe, wo die Geschäfte auch unter Umständen geschlossen sind. Und keiner möchte dort in dieser Hitze sich noch überanstrengen. Sondern man nimmt Schutz im Schatten. Der Psalm wimmelt übrigens von Beschreibungen und Versprechen, die Gott uns gibt, wie er uns schützen will. Ich will mal einiges aufzählen. Er will uns unter seine Flügel nehmen. Er will uns Unterschlupf gewähren. Er ist Schild vor den Pfeilen. Er ist eine Mauer. Er ist unser Retter. Er ist der Bewahrer. Eine Festung, hatten wir schon gesagt. Und er bewirtet und sättigt. Und er hat für uns Heimat. Ein Zuhause dürfen wir bei ihm finden. Und dieser schöne Vers, den wir alle ehren oder schätzen, und zwar, er hat seinen Engeln befohlen, ja, über dich zu wachen, dass du nicht deinen Fuß an einen Stein stößt. Also, klare, deutliche Zusage, dass Gott uns bewahren und schützen möchte in unseren Herausforderungen. Regen, Sonne und Wind werden hier nicht ausdrücklich erwähnt, aber im Hintergrund werden viele Gefahren auch beschrieben, die diesem Sonnenstich oder diesem Starkregen und dem Hagel dann auch entsprechen. Da ist die Rede von der Pest, von dem Fieber, von giftigen Schlangen, von Löwen, von Fallenstellern, von tödlichen Pfeilen. Und da gibt es noch mehr solche Synonyme für das Leid und für die Herausforderungen, die im Alltag stehen. Das sind alles Bilder, die wir in gewisser Weise auch übertragen können auf unsere Herausforderungen heute. In dem Allen will uns Gott Schutz sein, will er uns helfen, will er uns beistehen. Das ist die frohe Botschaft von diesem Psalm 91. Viele haben ihn, unter anderem auch meine Schwiegermutter, auswendig gelernt. Und jetzt mit 91 hat sie ihn aus dem Gedächtnis heraus rezitiert. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sie hat dann ein, zwei Mal Pause machen müssen und überlegen müssen. Aber es kam dann doch auch wieder und sie hat diesen Psalm in ihrem Herzen. Es ist gut, wenn wir solche Psalmen bei uns haben, wo die Liebe, die Zuwendung und die Heilung auf uns herabregnet, da brauchen wir keinen Schirm. Das nehmen wir gerne an. Das ist etwas, was wir auch erwarten in unserer Situation und das verletzt uns nicht. Aber wenn es Leid regnet, Schmerzen, Trauer, Tränen vielleicht auch, weil wir bedroht werden oder weil wir einen persönlichen Schicksalsschlag, einen Unfall oder wie auch immer erlebt haben, das kann uns schon niederdrücken, fertig machen. Und wir brauchen einen Rundumschutz. Und Gott sagt, ich bin immer bei euch. Alle Zeit. Ich bin ein Rundumschutz für euch. Ich denke da auch an den Elia. Ihr wisst um diese Geschichte. Auf dem Karmel hat er gerungen mit Gott und hat gebetet. Und dann fiel das Feuer, das Volk, das verneigte sich in diesem Augenblick vor Gott. Und sie mussten ja wählen, ist Baal Gott oder Jahwe Gott, und sie erkannten, Jahwe ist Gott. Und Elia ist sicher in diesen Momenten auf dem Höhepunkt. Und er sagt sich, oh Gott, du hast dich zu meinem Gebet gestellt und dem Volk gezeigt, wer Gott ist. Aber wenige Zeit später, Isabel, diese Königsfrau, die Königin, eine Heidin, ja, die den Baalskult eingeführt hat in Israel, in erschreckenderweise 450 Baalspriester hatte sie also arrangiert, die dann auch ihr Leben lassen mussten. Und nun war sie völlig verbittert über das, was da auf dem Karmel geschehen ist. Sie war eine hochkarätische Esoterikerin, ne? Eine Okkultistin, die mit den finsteren Mächten der Dämonie oder eben ihres Baals rechnete. Und sie drohte. Und Elia wurde Angst und das war natürlich auch eine finstere Anfechtung, eine Macht von unten, die den Elia auch bedrohte. Und er floh, ihr wisst, er will sterben, er hat da sein Leben satt. Eigentlich hat er gerade Gott erlebt und müsste stark sein, müsste sich bewähren, auch in diesem Widerstand. Aber er will sterben. Und dann kommt der Engel, holt ihn unter dem Ginsterbusch hervor. Und dann schickt er ihn nach dem Horeb, wiederum muss er einige Tage laufen, 40 Tage, gestärkt auch durch die Nahrung, das Brot und das Wasser, was er dort gereicht bekam. Und er kommt dort an auf dem Horeb. Und wohin geht er? Er geht wieder in eine Höhle. Und er verkriecht sich und möchte unbemerkt bleiben und seine Berufung aufkündigen, wie in der Wüste unter dem Ginsterbusch da unter dem Ginsterstrauch, so versteckt er sich in der Höhle. Dann kommt Gott. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er ist unser Trost, er ist unsere Hilfe. Er weiß uns hervorzulocken aus unserem Rückzug, aus unserer Verletztheit. komm doch heraus aus der Höhle, so spricht ihn Gott an, und stell dich hier auf dem Berg vor mich hin, ich werde an dir vorübergehen. Dann brach ein Sturm los, und ich glaube, dass das Elia nochmal erschrocken hatte, dieser mächtige Sturm. Dann kam ein Erdbeben, das erschüttert die Felsen um ihn herum, und dann ist noch ein großes Feuer, das entflammt. Und Elia schreckt noch mal so richtig zusammen. Todesfurcht kommt vielleicht zu ihm. Dann lesen wir, in dem Allen war Gott nicht. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und das wünschte ich mir für mich und für euch, dass Gott uns so zärtlich begegnet. Und dass er uns in unserer Verletztheit und unserem Schmerz einmal anbläst. Und das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, ja. Der Wind Gottes, er kommt zu dem Elia. Plötzlich umweht ihn ein sanftes, warmes, angenehmes Säuseln. Wollen wir das Bild, habt ihr schon dazu geschaltet, ja. Ein warmes, angenehmes Säuseln. Es weht hinein in seine Verletzungen und weht sie heraus aus seinem Herzen. Der Wind, der Heilige Geist, er ist unser Tröster. Gott auf Augenhöhe, auf du und du mit seinem Elia. Ich gehe an dir vorüber, so sagt er es. Und Elia sieht, weiß nicht, was er sieht, wird nicht beschrieben. Ja. Er sieht und spürt aber die Lieblichkeit Gottes, seine Zartheit, sein Verständnis. Der Gott, der allmächtig ist, der alles erschüttern kann. Das hat er ja eben gerade auch erlebt und fürchtete sich. Dieser Gott kann auch unendlich zärtlich sein. Und er kann trösten. Er ist der Schutz, das Glück, sonst nichts für den Elia. Gott in Gemeinschaft mit seinem Knecht, mit seiner Magd, mit uns. Er will uns alles sein. Er will uns alles sein. Und Elia spürt, Gott mein Trost, mein Schatz, mein Glück. Hier ist wahres Brot, hier ist Lebenswasser, hier ist Wiederherstellung bei meinem Gott. Und er geht wieder hinein in seine Berufung und lässt sich wieder senden. Ja, er wird also wiederhergestellt. Das ist das, was Gott im Tiefsten mit uns vorhat. Und das ist auch sein Ziel, auch in der Ewigkeit. Ewigkeit bedeutet eigentlich Wiederherstellung, ja, des ursprünglichen Zustandes, den Gott für seine Schöpfung, aber für seine Geschöpfe, für uns Menschen vorgesehen hat. Wiederherstellung in dem ursprünglichen Zustand. Und ich denke, es geht sogar noch ein Stück darüber hinaus, ja, wenn wir sehen, dass wir die Christusähnlichkeit dann einmal tragen werden, dann können wir nur staunen darüber und wir sollten den Herrn studieren, auch gerade in seiner Auferstehung, wie er ist und was er alles auch erlebt und gestaltet für seine Jünger. Und dann können wir uns daran freuen, denn wir werden auch in dieser Weise leben in Ewigkeit. Jesaja 40, er gibt den Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft und sie heben ihre Schwingen empor, wie die Adler. Und sie laufen am Matten nicht und sie gehen und ermüden nicht. Wiederherstellung. Bei dem Elia dürfen wir es sehen. Und wir dürfen auch damit rechnen. Das ist der Grund, warum der Psalmist diesen Psalm in dieser Weise gestaltet, um Gott zu ehren. Er ist der Schirm, er ist der Schatten, er ist der Schutz, der himmlische Vater, der Zufluchtsort im Platzregen, im Hagel des Lebens. Er hat seinen Schirm aufgespannt. Und einmal werden wir sicher staunen, vor welchen Gefahren uns der Herr bewahrt hat. Und wo er uns überall, ja, wo Bedrohung anrollte, ja, uns Schutz gewährt hat und wir haben es gar nicht mitbekommen. Wir werden dankbar sein und staunen, er ist wunderbar. Oft vergessen wir das, wir rennen ziellos umher und wir versuchen uns selbst zu schützen. Wir bauen Mauern um uns und wir trösten uns mit irgendwelchem Trödel oder irgendwelchem Krempel oder mit unserem Bankkonto, mit dem Besitz, den wir haben. Zu Trostflästerchen, die uns Sicherheit versprechen, aber sie eben nicht gewähren. Und vor allem dann auch nicht, wenn es um die letzte Wegstrecke geht unseres Lebens. Ja? Da zerrinnt uns alles durch die Finger. Ja? Da bleibt es nur, dass wir unsere Hoffnung setzen auf den Herrn. Ich hatte euch erzählt von unserer Nachbarin, die ja Krebs hatte, Bauchspeicheldrüsenkrebs, also eine Form, wo auch Ärzte nicht mehr helfen können. Und sie ist dann gestorben und ihr Mann erzählte uns jetzt, in welcher Weise. Sie war also dann in der Sterbebegleitung, wie nennt sich das? Ja, im Hospiz, richtig. Und mit ihrem Mann zusammen, er durfte dort mit sein, haben diese Zeit gemeinsam erlebt. Und gerade in dem Augenblick, wo es ans Sterben ging, sagte er, da kam die Frau vom Gemeindeleiter der Gemeinschaft, um sie zu besuchen. Und sie hat Öl mit. Und sie ist nicht, kennen Sie, die Susi ist eine ganz fröhliche, glaubensvolle junge Frau. Und sie hat Öl mitgebracht. Und dann salbt sie ja unsere Nachbarin mit Öl. Und in diesem Moment haucht sie ihr Leben aus. Und in der Nacht muss sie eine Erscheinung gehabt haben, so erzählte ihr Mann, der Uli. Denn sie rief da mehrfach aus, nimm mich mit, nimm mich mit. Also entweder ist ja ein Engel erschienen oder vielleicht sogar der Herr selbst. Ja? Und sie hatte da dieses Empfinden, jetzt geht's heim. Und sie will mitgenommen werden von dem Licht, von der Herrlichkeit Gottes. Und das darf auch unser Gebet sein, ja? Dass wir so getröstet sind, so einen Schutz erleben, gerade auch in den letzten Augenblicken unseres Lebens. Nimm mich mit, Herr. Nimm mich mit an die Seite Gottes, in deine Herrlichkeit. Rückzug, ziellos, wenn wir keinen Schutz haben. Ich denke auch an die Hagar, eine Frau, ihr kennt sie, ja, die ja bei der Sarah, ihrer Chefin, lebte. Sie war Ägypterin. Sie kam also dort aus Ägypten und war nun die Magd. Und dann gibt es also Szenen, die gleichen eigentlich vielleicht einer Beschreibung der Bildzeitung oder Hollywood-Skandal, könnte man auch sagen, mitten in der Bibel. Frauenpower oder auch Zickenkrieg, ja, zwischen diesen beiden Frauen. Sarah, die Frau von Abraham, hatte eine bessere Idee, als wie sie Gott hatte. Und sie schickt ihre Magd, die Hagar, zu dem Abraham. Damals war es so üblich, dass bei Kinderlosigkeit eben man einfach so eine Mitarbeiterin, das war in dem Moment die Sklavin, ja, in das Bett ihres Mannes zu schicken. Unvorstellbar, ja, für unsere Zeit heute. Und sie trägt ein Kind. Aber ja, dieser Krieg, diese Konkurrenz, diese Konflikte im Haus des Abrahams, wo er auch nicht befriedend beitragen konnte, werden immer stärker. Und die Hagar sagt, oh, ich habe das Kind, nicht du, Sarah. Ja? Und die Sarah sagt, du bist meine Sklavin, also bitteschön, ordne dich hier ein. Was bildest du dir ein? Und die Hagar läuft weg, weil sie es nicht mehr ertragen kann. Diese Konflikte, dieser Schmerz. Ja, und sie kommt an den Brunnen. Und es ist interessant, dieser Hagar begegnet der zärtliche Gott, der auf der Flucht ist. Und dann wird sie gefragt, eben von dem Engel des Herrn. Ich will es mal hier, ich hatte es ja aufgeschrieben, sagen, ja, Hagar, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Die erste Frage beantwortet die Hagar und sie sagt, ja, ich komme aus dem Haus meiner Herrin, der Sarah. Und die zweite Frage, die kann sie gar nicht beantworten. Sie weiß gar nicht so richtig, wo gehe ich hin? Ich fliehe, ich bin auf der Flucht. Die zweite Frage beantwortet ihr jetzt der Engel des Herrn. Und er sagt zu ihr, weißt du, wo du hingehen sollst? Zurück, demütige dich unter die Autorität der Sarah. Ich dachte, was verlangt der Herr von der Hagar? Aber wisst ihr, warum das möglich wurde? Weil sie der Zärtlichkeit Gottes begegnet ist. Weil sie eine Verheißung auch hineingesprochen bekam in ihren Zustand, wo sie erkennen konnte, ja, Gott ist ja ein Gott, der mich sieht, der jede Sekunde meines Lebens kennt und der mich trotzdem nicht verachtet, der mir dort begegnet, wo mir es gerade am miesesten geht, der weiß, mich dort hervorzuholen aus meinem Rückzug, aus meiner Flucht. Und dann hört sie diese Verheißung, du Hagar, den Jungen, den du in dir trägst, den sollst du Ismael nennen. Und er wird eine Menge von Nachkommen haben. Und er wird groß sein. Hagar, ich gebe dir diese Verheißung. Es ist gut. Ich habe auch darüber meine Hand gehalten. Und ich segne dich. Und das ist großartig. Und dann sagt sie doch, du bist mein Gott. Und du siehst mich. Das war der Trost der Hagar, ja. Ab jetzt rechnete sie mit diesem Gott, der sich ihr geoffenbart hat. Und sie geht zurück zu Sarah. Und ich weiß nicht, ob sich die Verhältnisse da geändert haben. Aber sie hatte sich geändert. Sie war in ihrem Herzen berührt. Sie hatte jetzt einen Schutz. Sie hatte jetzt eine Hilfe. Sie hatte eine Beziehung zu Gott, der ihr erschienen war. Ist das nicht großartig? In der größten Schwachheit ist uns Gott nahe. Der weiß uns zu begegnen und wir wollen uns damit trösten und helfen. In unsere Unvollkommenheiten weiß er, seinen Frieden hineinzugeben. Er ist unser Schutz. An dieser Stelle will ich uns auf das weitere wesentliche Wort aufmerksam machen, was in diesem Psalm steht. Und vor dem selbst der Teufel zurückweichen wird. Wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir diesem Wort, dieser Verheißung unser Vertrauen schenken. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Auf allen deinen Wegen. Und selbst wenn wir mal stolpern, es gibt Stolpersteine, ja, dann hat er doch seinen Engeln befohlen, dir zu helfen, dich wieder aufzurichten, wie eben der Elia unter dem Ginsterbusch einen besonderen Engel bekam, an seine Seite. Und ich weiß noch, wie der Uli, hat er euch gerade von der Sterbeerfahrung seiner Birgit berichtet, wie der Uli schrieb, und ich hatte sie auf meinem Schoß, als sie starb. Er war in diesem Moment wie ein Engel für seine Frau. Und er durfte sie begleiten über diese letzte Strecke Wegs. Sie war noch gar nicht alt, 56 oder 57. Und was ist das für eine Gnade, wenn Gott solch einen Engel uns an die Seite stellt. Und wenn es die Pflegerin im Krankenhaus ist, wie sehen wir das Gute, was uns geschieht? Gerade auch in der Gefahr, in der Bedrohung oder in unserer Krankheit. Ich kann mich noch erinnern, wo ich jetzt zu Weihnachten 2 Tage im Krankenhaus war wegen Herzrhythmusproblemen. Ja? Ich musste also da rein, weil der Rhythmus hat sich nicht von selbst wieder normal eingefügt. Und dann sagte doch eine Schwester, ich lag mit einem Mann zusammen, etwas älter wie ich, der war Kirchenvorsteher, ja. Wir haben miteinander gebetet, wir haben uns über die Bibel ausgetauscht, er hat aus seinem Leben erzählt, ich aus meinem Leben. Und dann kommt die Schwester zu uns und sagte, dieses Zimmer ist mir das Liebste. Ich dachte, wie kommt sie zu solch einem Ausspruch? Dieses Zimmer ist mir das Liebste. Sie hat nicht gesagt, warum, ja. Aber ich kann mir's denken, weil der Herr gegenwärtig war. Und weil wir da mit ihm gerechnet haben und mit seiner Hilfe, dann kam der Herzrhythmus in Ordnung und dieser Mann, dem ging es nicht so gut und ich werde ihn auch besuchen. Er hat mir das angeboten und ich will erst mal anfragen, wie es ihm geht. Ich wollte ihn eine Zeit vorbeilassen, weil er noch am Herzen operiert werden sollte. Und bin ich gespannt, wie der Herr ihn versorgte. Aber wir konnten uns gegenseitig stärken. Wir waren uns wie beschenkte Brüder. Ich durch ihn und er durch mich. Es ist großartig, wie Gott uns Beistand gibt in der größten Not. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, geht euch vielleicht auch schon so, dann, oder schon länger so, wisst ihr, was ich dann tue? Ich lage Johannes 16 auf, Johannes 15 auf. Und dort steht, meinen Frieden, euren Frieden lasse ich euch und meinen Frieden gebe ich euch. Dann lege ich meine Hand auf diese Bibelstelle und sage, Heiliger Geist, du bist der Geist des Friedens. Jesus hat diese Verheißung gegeben. Und wisst ihr, es ist Kraft darin. Manchmal spüre ich dann, dass ein Frieden kommt und ich kann weiter schlafen. Ist das nicht großartig? Versucht es, die Verheißungen Gottes ganz ernst zu nehmen, eure Hand darauf zu legen und sagen, Vater, hier steht es. Ich vertraue dir, dass du das, was du zugesagt hast, Wirklichkeit werden lässt. Römer 16, Vers 20. Da sagt der Paulus den Römern, wahrscheinlich in diesem Jahr 60, 63, wo also Nero die Christen verfolgte, Rom angezündet hat und dann diese große Verfolgung losbrach. Da schreibt doch Paulus den Römern, der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße treten. Also Leute, bleibt stark. Und sie sind singend in die Arenen gegangen. Bleibt doch stark in dem Herrn und tröstet euch. Er wird in Kürze den Satan unter eure Füße treten. Und die Verfolgung währte eine Zeit, aber sie wurde beendet. Und dann wurde das, was keiner sich damals denken konnte, das Christentum zur Staatsreligion in dem gleichen römischen Reich. Gott hat seine Zeit. Da mutet uns manches zu, aber lässt uns darin nicht allein. Wollen wir das nächste Bild uns anschauen? Da sehen wir nochmal den, hast du das schon zugeschalten gehabt, den brüllenden Löwen. Ja, und diese wunderschöne Verheißung. Das nächste Bild. Wir sehen das hier. Der Schirm und der Schatten schützen nur in einem relativ kleinen Bereich, wissen wir. Ja? Wenn wir also hier am Strand liegen und da so einen Sonnenschirm haben, dann müssen wir schon unter dem Schirm sein. Oder dann eben auch im Schatten, um uns dort besser zu fühlen. Und das ist also das Wichtige, was hier auch uns der Psalmist vermittelt. Ganz bei Gott. Möglichst optimal mit ihm vertraut, in seiner Gegenwart zu sein. Das ergibt den größtmöglichsten Schutz und die größtmöglichste Hilfe. Unter dem Schirm und im Schatten. Und das ist hier also auch etwas, was wir beachten müssen. Die Nähe zu dem liebenden Gott, die sollen wir suchen. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Ja? Naht euch zu mir, so nahe ich mich zu euch. Eine wunderschöne Verheißung auch. Das dritte und letzte Bild oder vorletzte Bild wollen wir uns noch anschauen. Da geht es um die Burg. Und die Burg war ja damals auch eine richtige Festung. Und sie galt an vielen Stellen uneinnehmbar. Und die Feinde, sie bissen sich die Zähne aus an der Eroberung und zogen schließlich unverrichtete Dinge wieder ab. Ich habe euch hier die Burg mitgebracht, weiß nicht, ob ihr sie kennt. Königstein. Eine Burg, ich hatte mal einen Rundgang miterlebt, wir haben sie besichtigt, da wurde mir gesagt, diese Burg wurde nie erobert. Wenn wir diese Mauern uns anschauen, dann kann man das gut verstehen. Mit den damaligen Mitteln des Mittelalters und davor war es also unmöglich, diese Burg zu erobern. Sie wurde dann im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Das war ja auch keine Kunst, so ein paar Bomben abfallen zu lassen. Ne? Das gleicht keiner Eroberung, eigentlich mehr einem Vernichtungsfeldzug. Und man musste jetzt die Gebäude dann wieder neu errichten, zum großen Teil. Und erobert wurde diese Burg in dem Sinne nie. Und ich dachte, das ist ein wunderschönes Bild. Ja? Wirklich, Gott ist unsere Festung, unsere Burg. Er ist uneroberbar. Dort können wir uns bergen. Und dort kommt der Feind nicht ran. Und das ist so großartig. Diesen Schutz wollen wir für uns in Anspruch nehmen. Es wird noch von einem weiteren Schutz geredet im Alten Testament. Nämlich das war der Altar im Tempel, beziehungsweise auch schon in der Stiftshütte. An diesem Altar gab es 4 Hörner, die daraus gestaltet wurden, auch aus Stein gemeißelt wahrscheinlich. Und ein Täter, beziehungsweise auch ein schuldig gewordener oder eine gewordene, konnte fliehen. Und wenn sie diesen Altar erreichte und an eins dieser Hörner fasste, bedeutete das Asyl. Dann mussten die Priester zu ihrem Schutz eintreten. Ja, und sie hat also dann Asyl bekommen, solange wie sie dort bei dem Altar sich aufhielt, diese Person. Es gibt eine wunderschöne Geschichte in 1. Könige 1, 50, 51. Da hatte Salomo eine Opposition, die hat sich stark gemacht. Adonia, dieser Führer der Opposition, ja, und geriet dann in Schwierigkeiten, ja, politisch eigentlich denkbar, beziehungsweise seine Ziele waren nicht umsetzbar gewesen und er wurde nun von dem Salomo verfolgt. Und er flüchtete zum Altar. Dann wurde das dem Salomo berichtet, dass er dort Asyl beantragt. Ja? Und dann hat Salomo gesagt, bringt ihn zu mir. Und sie bringen ihn zu ihm. Und er sagt, aufgrund dessen, weil du dort am Altar warst, darfst du nach Hause gehen. Ich werde nicht Hand an dein Leben legen. Also Salomo war einer der wenigen, der dieses Asyl auch wirklich beachtet hat. Das ist also großartig. Oft gab es auch im Tempel Gemetzel. Ja? Und es wurde auch dort nicht der Schutz gewährt, den Gott vorgesehen hatte. Natürlich kam es dann auch zu einer Gerichtsverhandlung und die Priester hatten dann auch Verantwortung, die Dinge aufzuklären und so weiter und so fort. Aber der Täter war zunächst geschützt, beziehungsweise auch die Täterin oder eben auch die Verfolgte in dem Moment konnte dort Schutz finden. Auch ein Hinweis dafür, ja, dass Gott das gewährte in seinem Volk, diesen ganz praktischen Schutz. Und zum Schluss noch eine Tatsache, der wir uns stellen wollen. Das nächste Bild noch. Ja. Wenn wir uns jetzt einen Schirm vorstellen, ich wollte eigentlich einen mitbringen, habe ihn jetzt nicht mit, und ihn aufspannen, ja, dann sehen wir, mit bisschen Fantasie, ja, in dem Schirm ist ein Kreuz. Ja, da gibt es diese senkrechte, diese waagerechte, die dann den ganzen Schirm auch aufspannt. Ja. Das ist ein Kreuz. Und ich dachte, ja, so ist es, Herr, unter dem Kreuz, das du aufgerichtet hast. Ja. Dort ist unser optimaler Schutz. Dort ist unsere optimale Hilfe. Epheser 2, Vers 6. Christus hat uns mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Er hat durch dasselbe die Feindschaft zwischen sich und uns aufgehoben. Und aus Feindschaft wurde Freundschaft. Er ist jetzt unser Vater, unser Bergungsort. Durch das Durchbohrtwerden. Ich bin jetzt dabei, auch über das Abendmahl nochmal nachzudenken. Und da fiel es mir auf. Ja. Wisst ihr, warum dort steht, dass wir von dem Leib nehmen sollen, als Symbol das Brot, weil es uns so gesagt ist, dass Christus an seinem Leib zerschlagen wurde, Wunden bekam, tiefe Schmerzen erlitt an seinem Leib. Und dann sagt uns doch der Prophet Jesaja 53, er wurde durchbohrt an den Füßen und an den Händen. Wunden wurden ihm zugefügt, um unserer Vergehungen willen. Und er wurde zerschlagen, um unserer Sünde willen. Die Strafe liegt auf ihm, ja, oder ja, auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und jetzt kommt es. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also wenn wir das Brot zu uns nehmen, dürfen wir ganz konkret um Heilung bitten. Das ist, er hat an seinem Körper unsere Krankheit auch hinaufgetragen. Und es wurden ihm Wunden zugefügt zu unserer Heilung. Petrus greift nochmal darauf zurück, ja, im ersten Petrusbrief, dass wir in seinen Wunden Heilung haben. Es ist ein wunderbares Geschehen. Seid euch dessen bewusst. Ja? Und vielleicht nehmt doch das Abendmahl als Ehepaare, wenn jemand von euch krank ist. Ja? Ganz bewusst. Wir tun das schon eine ganze lange, lange Zeit. Ja? Dass wir Abendmahl miteinander feiern, Karin und ich. Und dass wir diesen Segen für uns in Anspruch nehmen. Auch gerade dann dieses Heilungsversprechen. Das Kreuz ist unsere Zuflucht. Und Paulus sagt, es gehört in die Mitte der Gemeinde. Und ich habe nichts anderes zu verkündigen, als wie das Wort vom Kreuz. Natürlich auch von der Auferstehung unseres Herrn. Amen. Amen. Wollen miteinander beten. Herr, wir wollen dir danken. Das ist großartig, dass du einen Schutz aufgerichtet hast für uns in dem Kreuz. Und wir uns dort geborgen fühlen dürfen. Dort sind wir gerecht. Dort sind wir angenehm für unseren Vater. Dort ist das Gericht auf dich niedergeprasselt, Jesus. Du musstest es aushalten. Und wir dürfen nun frei ausgehen. In deinem Blut ist die Vergebung unserer Schuld. Und das ist großartig. So sind wir rein. Wir sind angenehm. Wir sind für Gott berufen und vor Gott auch bestätigt und geschützt und geliebt und angenehm gemacht. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses dein Werk. Es gibt nichts Größeres für uns. Und wir stellen uns darauf und wir nehmen es für uns in Anspruch und wir beten dich an dafür. Es ist großartig. Unsere Liebe gilt dir und dem Vater. Und der Heilige Geist hat sie uns ins Herz gegeben. Und somit sind wir geborgen, auch wenn wir wenige sind. Wir sind die Glücklichen. Wir sind besser dran als die vielen. Wir sind auf der Seite des Siegers, Jesus. So beschenke du uns in unserem Alltag. Gehe mit meinen Geschwistern, Herr. Lass sie dich im Alltag und deinen Trost im Alltag ganz persönlich an ihr Herz lassen und diese Zuversicht und dieses Vertrauen aufbauen, wie es im Psalm 91 steht. Du bist unser Schirm, unser Schutz und unsere Festung. Danke dafür. Amen.